hören die Sendung Es grüßen euch die Gemeinden Christi. Am Mikrofon Gottfried Reichel. Liebe Hörer, in der vorigen Sendung befassten wir uns mit der oft gestellten Frage, ist der Mensch oder hat der Mensch eine Seele? Übrigens, wer die vorausgegangenen Ausführungen über die Seele nicht hörte oder sie nochmals nachlesen möchte, kann sie gern bei mir anfordern. Die genaue Adresse gebe ich am Schluss der Sendung an. Das letzte Mal durften wir erkennen, dass der Begriff Seele in der Heiligen Schrift in verschiedener Weise gebraucht wird. Der Mensch ist eine Seele, das heißt ein Lebewesen. Nach Gottes Wort hat er jedoch auch eine Seele, die nach dem Tode weiter existiert. Da diese Seele Sitz und Trägerin überirdischen Lebens sein kann, da der Mensch mit ihr das ewige Heil durch Christus erwirkt ergreifen kann, besitzen wir in diesem Sinne nichts Kostbares. Die Seele als Trägerin dieses ewigen Lebens zu verlieren, heißt auf ewig die Gemeinschaft mit Gott zu verlieren. Darum die aufrüttelnde Frage an uns: Denn was könnte es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewänne, aber doch seine Seele einbüßte? Oder was könnte ein Mensch als Lösegeld für seine Seele geben? Verstehen wir nun, warum Petrus die Rettung der Seelen als Endziel des christlichen Glaubens proklamiert? Erkennen wir nun, warum es gilt, das Evangelium im Glaubensgehorsam aufzunehmen? Weil es, wie Jakobus es bezeugt, unsere Seelen retten kann. Hat ein Mensch den Wert seiner Seele und die Gefahr, dass sie durch Gleichgültigkeit und Ungehorsam gegenüber Gott auf ewig fürs wahre Leben verloren gehen kann, voll erkannt, dann versteht er auch die vielen Ermahnungen, die im Hinblick auf die Seele im Neuen Testament gegeben sind. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die wider die Seele streiten. Machet keusch eure Seelen im Gehorsam der Wahrheit. Darum gilt es, unsere Seelen Gott zu empfehlen, wie Petrus uns anrät. Und wie können wir das? Die Bibel antwortet: Christus ist der Hirte und Hüter unserer Seelen. Allein in unserer Glaubensentscheidung für ihn können wir Ruhe finden für unsere Seelen. Darum ruft er auch im 20. Jahrhundert: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Im Glauben gilt es, diesem Ruf zu folgen und im Gehorsam der Buße und Taufe das Joch Christi auf sich zu nehmen. Und gerade hier kommen wir um eine Entscheidung nicht herum. Da unsere Seele sowohl Trägerin des irdischen als auch des überirdischen Lebens ist, kann sich der Mensch vor die Frage gestellt sehen, in welcher Eigenschaft er sie sich zu erhalten wünscht. Darum Jesu Worte: Wer seine Seele will behalten, der wird sie verlieren. Und wer seine Seele verliert um meinet und des Evangeliums Willens, der wird sie behalten. Wenn unsere Seele nur am irdischen Leben und seinen Belangen interessiert ist, verlieren wir sie, weil wir in ihr das verkümmern lassen, was sie durch die Annahme des Heilandes zur Trägerin ewigen Lebens machen könnte. Lieber Hörer, sicher möchtest auch du, dass es deiner Seele wohl ergehe. Darum rufe ich dir ermunternd zu: Wage es doch mit Christus. Zu Beginn dieser Sendereihe stellten wir die Frage: Ist der Mensch oder hat der Mensch eine Seele? Gegründet auf die Bibel antworten wir: Der Mensch ist eine lebendige Seele, ein Lebewesen unter anderen, aber er ist mehr als das Tier. Er hat auch eine Seele, die Gottes Wort aus der Verlorenheit der Sünde zu erretten vermag. Menschen, die das leibliche Leben auslöschen können, können die Seele nicht versehren. Jedoch Gott kann sie in der Hölle verderben. Die Seele ist darum unser kostbarstes Gut, das wir vor Schaden zu schützen haben. Das ist nur möglich, wenn wir sie Gott anempfehlen und Christus als den Hirten und Hüter unserer Seelen annehmen. Nur wenn wir seinem Ruf folgen und uns seinem Joch unterwerfen, werden wir Ruhe finden für unsere Seelen. Das Neue Testament bezeugt klar, dass die Seele des Menschen nach dem Tode weiter existiert. Ob diese Existenz Leben genannt werden kann oder tatsächlich nur ein Existieren ist, hängt von unserer jetzigen Einstellung gegenüber Christus ab. Nun wollen wir unser bisheriges Ergebnis weiter anhand der Schrift prüfen, indem wir die Stellen untersuchen, in denen vom Sein des Menschen nach dem Tode die Rede ist, ohne dass sich dabei die biblischen Schreiber notwendigerweise des Begriffs Seele bedienen. Schon das Alte Testament lehrt, dass der Tod nicht die volle Vernichtung der Existenz des Menschen bedeutet. Im Tode trennt sich vom Leib ein Schattenbild des lebenden Menschen. So heißt es in den Sprüchen Salomos: Ein Mensch, der abirrt vom Wege der Einsicht, wird bald in der Versammlung der Schatten ruhen. Mit Schatten sind hier die Toten gemeint. Luther übersetzt darum Versammlung der Schatten mit Totengemeinde. Im Triumphlied über den Sturz des Königs von Babel treffen wir wieder auf den Begriff Schatten für die Toten. Ja, es wird uns auch gesagt, wo sie sich befinden, nämlich im Totenreich. Hören wir Jesaja 14, 9 und 10. Das Totenreich drunten geriet in Aufruhr ob dir, als du nahtest. Es jagte die Schatten, das heißt die Toten, auf um deinetwillen, ließ aufstehen von ihren Thronen alle Könige der Völker. Sie alle heben an und sprechen zu dir: Auch du bist schwach geworden wie wir, uns bist du gleich geworden. Ins Totenreich ist gestürzt deine Hoheit. Der auf Erden und zu Lebzeiten unüberwindbar scheinende König von Babel ist nun als Schatten, als Toter, jenen Königen gleich geworden, die er einst besiegte und tötete. Auch die Art, in der vom Ableben der alttestamentlichen Gottesmänner gesprochen wird, lässt deutlich erkennen, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Hier ein Beispiel. So starb Abraham in schönem Alter, alt und lebenssatt, und ward versammelt zu seinen Stammesgenossen. Wo befanden sich seine Stammesgenossen, zu denen er versammelt wurde? Im Scheol, im Totenreich, dort, wo die Versammlung der Schatten ist. Die Behauptung mit obigem Ausdruck sei lediglich gemeint, dass der Verstorbene mit den Stammesgenossen im Familiengrab beigesetzt worden sei, erweist sich schon dadurch als falsch, weil Abraham gerade nicht ins Grab seiner Väter gelegt wurde, sondern in jene Höhle, wo bisher allein Sarah, seine Frau, bestattet worden war. Auch ein Ausspruch Jakobs zeugt für die bisher dargelegte Auffassung. Untröstlich über den vermeintlichen Tod seines Lieblingssohnes Josef ruft er aus: Nein, trauernd werde ich zu meinem Sohn ins Totenreich hinunterfahren. Da er annahm, dass Josef von einem wilden Tier gefressen worden sei, konnte er mit Totenreich unmöglich ein Grab gemeint haben. Doch nun zu einer Tatsache, der im Zusammenhang mit unserer Frage oft zu wenig Beachtung geschenkt wird. Das Gesetz des Alten Bundes verbietet die Befragung der Toten. Die Toten kann man aber nur dann befragen, wenn sie in irgendeiner Weise noch existieren. Wenn, wie einige lehren, der Tod die Existenz des Menschen völlig auslöscht, wie kann dann ein Toter noch befragt werden? Täuschen wir uns nicht. Gott verbietet in seinem Wort nur solche Dinge, die tatsächlich existieren. So verbot er den Israeliten, ihre Kinder im Feuer zu opfern. Warum? Weil die umliegenden heidnischen Völker dies taten. Er verbot die Wahrsagerei. Warum? Weil sie praktiziert wurde und wird. Er verbot die Zauberei. Warum? Weil Menschen sie üben. Und so verbot er auch die Totenbefragung. Warum? Weil sie möglich ist. Wer daran noch zweifle, der lese 1. Samuel 30. Hier wird berichtet, wie der König Saul unter Missachtung des göttlichen Gebots eine Totenbeschwörerin veranlasst, den Geist Samuels heraufzubringen. Manchmal wird hier eingeworfen, dass es sich hier um einen dämonischen Lügengeist handelte, der sich als Samuel ausgab. Doch die Schrift sagt anders. Samuel aber sprach zu Saul: Warum störst du meine Ruhe und lässest mich heraufkommen? Kein Zweifel, Samuel war aus dem Totenreich, aus der Versammlung der Schatten gekommen. Seine Befragung empfindet er als eine Ruhestörung, wohl auch deshalb, weil er hier mit Dingen belästigt wird, die den Toten sonst vorenthalten sind. Wie Prediger 9,6 erklärt, haben die Toten an nichts mehr teil von allem, was unter der Sonne geschieht. Doch Gott lässt es hier zu, dass der tote Samuel, ebenso wie einst der lebende Prophet Samuel, dem ungehorsamen Saul das göttliche Urteil übermittelt. Weil du auf die Stimme des Herrn nicht gehört hast, darum hat der Herr dir heute das getan und hat auch Israel mit dir in die Hand der Philister gegeben. Und morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein. Was der tote Samuel sprach, geschah. Am folgenden Tag wurde Israel besiegt, Saul und seine Söhne getötet, so dass auch ihre Schatten ins Totenreich eingingen, wo Samuel bereits war. Noch deutlicher als das Alte bezeugt das Neue Testament unser bisheriges Ergebnis. Während seiner Wirksamkeit auf Erden hatte es Jesus auch mit der jüdischen Sekte der Sadduzäer zu tun. Aus der Schrift und von dem jüdischen Geschichtsschreiber Josephus wissen wir manches über ihre Lehrauffassungen. Obwohl sie auf ihr Banner allein die Schrift geschrieben hatten, leugneten sie dennoch die Existenz von Engeln, die Auferstehung der Toten und jegliches Weiterleben nach dem Tode. Diese Sadduzäer stellten dem Herrn eine Fangfrage. Vielleicht erinnern Sie sich. Es ging um eine Frau, die nacheinander 7 Brüder zum Manne hatte. Darum die Frage an Jesus: Welchem nun von den 7 wird sie in der Auferstehung als Frau angehören? Die biblische Antwort Christi ist für unsere Frage sehr aufschlussreich. Habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist, welcher spricht: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Er ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebendigen. Da die Auferstehung des Leibes erst bei der Wiederkunft Christi geschieht, waren Abraham, Isaak und Jakob, als Jesus diese Worte sprach, leiblich tot. Dennoch bezeichnet sie Christus als Lebendige, als solche, die auch nach ihrem irdischen Tod in einer Form weiterlebten. Mit dieser Antwort wendet er sich ganz eindeutig gegen jene Irrlehre der Sadduzäer, die leider auch heute noch aufgrund einseitiger Auslegung der Bibel von manchen vertreten wird, dass es nämlich kein Weiterleben nach dem Tode gebe. Die Erscheinung Moses und Elias auf dem Berg der Verklärung und ihr Gespräch mit dem Heiland zeigt überdeutlich, dass mit dem leiblichen Tod diese Gottesmänner ihre menschliche Existenz keineswegs völlig verloren. Hören wir den biblischen Bericht. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia, die erschienen im Lichtglanz und redeten von seinem Lebensausgang, den er in Jerusalem vollenden sollte. Wer möchte angesichts dieses Berichts anzweifeln, dass der innere Mensch, die Seele von Mose und Elia bewusst existierten, wie dies besonders in ihrem Gespräch mit Jesus über seinen Lebensausgang zum Ausdruck kommt? Wer die Schrift kennt und das Gesamtzeugnis der Bibel anerkennt, weiß, dass der Mensch sowohl eine Seele, das heißt ein Lebewesen ist, als auch eine Seele hat, die seinen irdischen Leib überdauert. In der nächsten Sendung werden wir weitere neutestamentliche Stellen zu Rate ziehen, die das Gelernte noch vertiefen und erhärten, wie zum Beispiel die Begebenheit vom reichen Mann und den armen Lazarus, die Worte Jesu zum Schächer über das Paradies und Aussprüche des Apostel Paulus über das Daheimsein beim Herrn. Sie hörten die Sendung »Es grüßen euch die Gemeinden Christi«. Wenn wir uns heute mit dem Thema Seele beschäftigten, dann deshalb, weil in dieser Frage moderne Sonderlehren unter manchen Gläubigen Verwirrung gestiftet haben und stiften. Die vorliegende Sendereihe zu diesem Thema wurde in einer 24-seitigen Broschüre zusammengefasst. Wer sich wirklich biblische Klarheit über den Begriff Seele verschaffen will, den möchte ich herzlich ermutigen, die genannte Schrift noch heute bei mir anzufordern. Kennwort: Seele. Es entstehen Ihnen keinerlei Kosten. Meine Adresse: Gottfried Reichel, 8, München 21, Postfach 21, 0210. Ich wiederhole: Gottfried Reichel, 8, München 21, Postfach 21, 0210. Bis zur nächsten Sendung verbleibe ich mit herzlichen Segenswünschen, Ihr Gottfried Reichel.